Auf geht's, hier ist Folge 94 von HSV.
Meine Frau!
Auch heute melden wir uns wieder aus der Spitaler Straße, aus dem Radio Hamburg Studio, sprechen über die letzten beiden Spiele gegen Stuttgart, die wir insgesamt ja mit 7-4 gewonnen haben. So, das steht ja über allem, aber natürlich gehen wir nochmal ins Detail nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Es wird Zeit für euer HSV-Fankonto. Geht doch einfach mal auf www.comdirect.de/HSV-meine-Frau. Gato, gerade du im Modebusiness, auch als Einkäufer tätig, häufig in, was sind so deine Länder? Griechenland?
Türkei, Italien, Portugal.
Ja, da gibt's einen ganz besonderen Vorteil für dich.
Das ist tatsächlich nämlich sensationell, denn da bekommt man eine Visa-Karte. Die Karte ist, ihr kennt es alle, wenn man sie rausholt, ist es nicht eine normale Kreditkarte, sondern im HSV-Design. Also man ist direkt, wird man als HSV-Fan schon mal identifiziert.
Geht natürlich auch mit den HSV-Fan-Artikeln, auf die es immer wieder Prozente gibt mit dem HSV-Fan-Konto. Der kommt direkt. Kai, was ist im Moment dein Favorite? Ich muss sagen, viele schöne...
Es gibt ja nichts, was man nicht kaufen kann im HSV-Fanshop. Der ist ja wirklich Bundesliga-reif und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal frage ich mich, macht es noch Sinn, alles im HSV-Design zu haben? Und durch diese Rabatte habe ich dann doch irgendwie kein schlechtes Gewissen und freue mich schon, dass
das nächste Mal dazu zu schlagen. Ja, es macht Sinn.
So bockt es auf jeden Fall.
Natürlich, wir sagen das alles mit so einem kleinen Augenzwinkern, kostenlose Kontoführung, ein Startguthaben von 75 Euro, also allerhöchste Zeit für euer Comdirect HSV Fankonto. Nochmal die Website www.comdirect.de/HSV-meine-Frau. Und falls ihr euch fragt, warum es jetzt die ganze Zeit so geraschelt hat, Kai geht gleich noch auf den Geburtstag und zieht sich hier parallel um. Jetzt geht's los.
Warum nicht? Aber er hat die Hose noch an und so, alles, braucht euch keine Sorgen machen.
Der HSV hat ja die beiden Spiele gegen Stuttgart absolviert und also erstmal muss man nochmal die Euphorie mitnehmen. 6-2 im Heimspiel in der Liga, das eindeutig wichtigere Spiel. Ja, es war ein Feuerwerk, aber es steht natürlich jetzt alles so ein bisschen unter dem...
Kai. Lass dir Zeit, komm.
Steht uns alles so ein bisschen unter dem, ich sag mal, unter dem Schatten der Pokalniederlage. Trotzdem, wir arbeiten das chronologisch auf. 6-2, Jungs, ihr wart beide auf Mallorca. Wie habt ihr es dort erlebt?
Ich hab's während einer Golfrunde erlebt und immer von den verschiedenen Löchern immer so, yeah! Und ich so, was ist denn jetzt
Live-Ticker,
los? Live-Ticker oder teilweise haben auch manche live geguckt und ich hatte irgendwie kein Handyempfang und deswegen...
Hattest du irgendwann mal das Gefühl, ich wäre fast lieber jetzt im kalten Hamburg im Stadion als auf Mallorca bei strahlendem Sonnenschein auf der Golfrunde?
Ja, spätestens nach dem zweiten, dritten Tor von uns und als ich dann beim Flight-Partner von mir den Ticker so gelesen habe, wo es echt so jeder Schuss ein Treffer und unglaubliche Stimmung und da dachte ich so, warum verpasse ich dieses Spiel? Davon gibt es halt in der Saison maximal 2 Stück vielleicht und dann noch gegen Stuttgart, ja.
Schade. Mit dem neuen HSV vielleicht ja häufiger, denn wir sind ja immer für ein Tor gut, muss man sagen. Wann haben wir zuletzt mal 0 gemacht? Kai, sag mal ganz kurz, gab es trotzdem auch bei diesem Spiel eine Sache, wo du sagst, ja, aber, du hebst ja immer gerne den Zeigefinger.
Ja, aber. ich fand, dass der HSV, das ist mir aber schon in den letzten Spielen aufgefallen, wenn da Spielglück vorhanden ist, extrem gut das auch ausnutzt und gewinnt, aber wenn das Spielglück eben nicht vorhanden ist, so wie es dann im Spiel danach gegen Stuttgart oder auch schon davor gegen Bielefeld war, dann reicht es eben nicht von der Leistung her. Und in diesem Spiel fand ich es nicht, ich fand es effektiv, ich fand es gut, aber ich fand das Ergebnis spiegelt nicht die Kräfteverhältnisse wider.
Hat Dieter Hecking danach dann auch in der Pressekonferenz gesagt, dass das ein bisschen hoch ausgefallen ist. Ich fand auch, die waren einfach extrem effektiv. Und Stuttgart war halt auch nicht so schlecht, wie es dann am Ende schien, mit sogar noch mehr Ballbesitz als der HSV. Aber trotzdem war natürlich dann einfach geil. Dieter Hecking hat das Ding auch super gecoacht, mit dem Schachzug Jatta auf die rechte Seite zu stellen gegen Insua, der so ein bisschen Geschwindigkeitsprobleme hatte. Und Jatta hat ihn ja wirklich auseinandergepflückt, muss man sagen. Wahnsinn. Über ihn sprechen wir auch noch im Verlauf der Folge. Gab verschiedene kleine Schachzüge. Gideon Jung war ja ein bisschen überraschend neu drin für Letschert, worüber wir uns ja auch gefreut haben, wofür wir uns auch alle ausgesprochen haben. Und das war sicherlich die allergrößte Überraschung. Christoph Moritz. Wo wir auch schon im Podcast gesagt haben, ja, der ist extrem wichtig für die Stimmung im Team. Man hätte ihn nie abgeben dürfen, aber so richtig auf dem Fußballplatz haben wir ihn nicht gesehen, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt ist er auf einmal mittendrin. Kai, hast du das Spiel gesehen, 90 Minuten?
90 nicht, aber dafür gefühlt 90 Minuten lang mir die Wiederholung immer wieder und wieder die Zusammenfassung bei Sky reingezogen. Und
wir müssen einmal dein Mikro richtig machen. So.
Der Reporter war wirklich auch begeistert von Moritz, von dieser Vorlage, wie er auf die Grundlinie zuläuft, dann in der Grätsche, so eine Flankengrätsche schießt und dann passt genau Millimeter genau auf den Kopf und dann das Tor vorlegt.
Ja, also habe ich auch in der Zusammenfassung dann tatsächlich nochmal gesehen, wie er da abgegangen ist. Aber auch im Spiel, auch in diesen 90 Minuten, hat er wirklich für uns, mit drei Jungs war ich da, für uns hat er überhaupt gar keinen Fehler gemacht. Danach hat er dann Hecking auch über Moritz gesagt, einer der laufstärksten Spieler, total zweikampfstark und er kann kicken. Und das, glaube ich, hat man gesehen, dann eben auch bei diesem 3-1, wo er die Flanke dann noch so reinchippt. Also Moritz, eine geile neue Option fürs Mittelfeld, / defensive Mittelfeld und fast wie ein Neuzugang.
Ja, bis gestern. Ich fand, seine Einwechslung war unglücklich.
Gestern, muss man jetzt mal sagen, DFB-Pokal, zweite Runde gegen Stuttgart. Kleiner Sprung, da kam er in der Nachspielzeit, oder?
Ja, in der Nachspielzeit rein für Kinzombi. Sollen wir darüber schon sprechen? Oder?
Ja, komm mal.
Ja, und da war es, um es vorwegzunehmen, fand ich die Auswechslung ein bisschen strange. Also nicht, weil Kinzombi so stark war, aber irgendwie, ja, Moritz hat echt, also irgendwie unglücklich gespielt, kam auch irgendwie in ein Team, in eine Mannschaft rein, was keinen Fluss hatte, also nicht ganz dankbar, aber war jetzt nicht der Heilsbringer, wo man dann gedacht hat, okay, der hat jetzt gerade vor zwei Tagen Sensationsspiel gemacht.
Aber findest du nicht auch, dass er dann einfach reinkommen sollte, um dann Stabilität zu geben, weil Hecking auch gesehen hat, wir reißen heute nichts mehr, dann nehmen wir jetzt das 1-1 mit und lassen es wieder aufs Elfmeterschießen ankommen.
Ja, also war okay, also war jetzt aber nicht, wo ich jetzt gedacht habe, ich habe mir mehr erhofft, sagen wir so.
Ja, ich glaube, das darf, also man muss ja immer gucken, was man erwartet, aber ich glaube, man darf jetzt nicht erwarten, dass wenn Moritz spielt, dass permanent das jetzt Traumflanken regnet, sondern du kriegst halt Laufstärke, Präsenz, Kopfballstärke und
Spielintelligenz.
Zuverlässigkeit, so sage ich mal.
Ein bisschen Spielintelligenz auch so. Also ich hätte das Spiel von ihm nicht erwartet am Wochenende. Und von daher sehr positiv überrascht und eine Option mehr im Kader.
Ja, dann sind wir jetzt beim Pokalabend, also 6-2. Das war geil, das war wichtig. 24 Punkte ist natürlich jetzt auch schon mal eine Ansage. 5 vor Stuttgart. Und seit gestern weiß man auch, dass Stuttgart bis zum Ende ein scharfer Konkurrent sein wird. Die haben jetzt eigentlich schon gezeigt, dass sie auf Augenhöhe ja auch sind mit dem HSV. Ne? Also muss sagen, verdiente Niederlage, einfach dadurch, dass der HSV es zu Hause nicht so richtig geschafft hat, nach dem 1-1 überhaupt eine Torchance zu erspielen. Ihr wart im Stadion.
Genau.
War frustrierend, oder? Kalt, nass, kalt, sag ich jetzt
mal. Ja, also ich fand es gab mehrere Geschichten. Also erstmal die Aufstellung. Man hat schon gemerkt, Dieter Hecking hat nicht aufgestellt, als wäre es jetzt ein Spiel, um dem es jetzt ein Finale wäre, um Sieg oder Sarg, ums Überleben geht. Also er hat dann schon Kinzombi reingenommen, er hat dann an Aaron Hunt für Kittel reingenommen, eigentlich der etatmäßige Spielmacher, aber ist auch nicht im Spielfluss. Dann hat er auch einen Wolter am Anfang zumindest hinter sich herauslassen, der musste ja wieder reingehen, weil Harnik verletzt war. Und dann hat er ein Jairo noch mit reingenommen, der, ich sag jetzt mal, normalerweise auch nicht in der Startelf spielt. Das sind schon die Einwechsel Nummer 1. Also er hat jetzt nicht so ganz crazy mit Amici und Jonas David gespielt, aber er hat jetzt auch nicht mit der absoluten 1A plus 11 gespielt, was auch völlig okay ist. Und dann, finde ich, ging's los. Gideon Jung, amateurhaft, wirklich. Er rempelt den um, er ist noch gar nicht im Spiel.
Hatte ab und zu mal drin, die Dinger, ne?
Nach 33 Sekunden echt Elfmeter dagegen und ich dachte jetzt so, pfeift jetzt Elfmeter oder pfeift er irgendwie was anderes und dann, alle konnten es nicht fassen, so Gott, Gideon, wirklich?
Ja.
Danach war die Stimmung noch gut. Man hatte immer das Gefühl, weil man auch irgendwie noch immer an das Wochenende gedacht hatte, dass 6-2, egal, die müssten mindestens 2-3 Tore schießen, damit die uns hier schlagen, weil wir schießen direkt zurück, es lag auch was in der Luft. Dann kam Wagnermann mit dem Kopfball, was eigentlich schon fast hätte das 1-1 sein müssen, den setzt er übers Tor.
Ey, die jungen Spieler können keine Kopfbälle mehr.
Ja. Es sind irgendwie nur diese Flachpässe-Genies nur.
Kopfball sind wir wirklich unterdurchschnittlich. Ja. Das Ding muss rein. Das Ding so, muss auch rein. In der Zeitlupe hat man es gesehen. So, aber dann Kinzombi, den ich übrigens gestern wirklich auch gut fand, holt den Elber raus. Also der hat auf jeden Fall Gas gegeben, über 100 Minuten, bis er ausgewechselt wurde, und dann 1-1.
Dann 1-1 und danach ist es dann ein bisschen abgeflacht. Also dann kamen kaum Chancen und wenn man dann mal so einen Sprung macht, weil wirklich nichts passiert ist, ich musste irgendwann echt so in der 73. Minute oder 75. Minute auf Toilette, ja, und dachte so, derbe geil, eine leere Toilette. Aber es war halt, die Toilette war voll, das war eine Schlange, das ist normalerweise nie so. Das
ist kein gutes Zeichen.
Weil es so klar war, dass es in die Verlängerung geht, dass jeder nochmal gesagt hat, komm, ich gehe jetzt auf Toilette. Und weil es ist nichts passiert in den letzten 20 Minuten, gar nichts. Und das war natürlich halt nicht so mega. Und ja, dann verdient im Endeffekt dann mit einer Stuttgarter Chance verloren. Ja,
also ich meine, verdient in dem Sinne, dass Stuttgart eben gelernt hat aus den Fehlern, nichts zugelassen hat, ja, und der HSV ja eigentlich als Heimmannschaft schon in der Pflicht ist, sag ich jetzt mal, da ein bisschen was zu bringen.
Und genau das ist es. Ich finde, es ist so eine ganz andere Situation mittlerweile. Wir haben eine relativ gute Saison bisher gespielt, hatten dann das Highlight mit dem 6-2 und gefühlt war, was vor der Saison einfach anders war, HSV vor diesem Spiel tatsächlich der Favorit, der klare Favorit gegen Stuttgart. Man hatte das Gefühl und ich muss auch sagen, Jonas hat es ja eben gerade beschrieben, dass Dieter Hecking viele Spieler dann gewechselt hat. Ja, er hat das Rad überdreht, aber grundsätzlich hätten wir jetzt so 3-4 Spieler gewechselt, hätte ich gesagt, in Ordnung. Das ist ja gerade unsere Stärke. Ich meine, Dieter hat es geschafft, nicht nur auf 11, 12 Spieler zu bauen, sondern wirklich so eine Konstanz reinzubringen über 15, 16, 17 Spieler. Dass wir mal ein paar Positionen tauschen, anpassen, das kann ja auch eine super große Stärke sein. In diesem Fall, wir haben jetzt noch vergessen, dass sogar Pollersbeck noch zurückgeholt wurde auf die Bank, hat das ein bisschen, wie ich finde, übertrieben. Den Eindruck vielleicht vermittelt, dass die Mannschaft nicht so eingespielt wäre oder dass er vielleicht eine 1B11 auf den Platz schickt. Aber man hat dann gesehen, dass sozusagen die Differenz zu den Leistungen, die man vorgebracht hat und zu der Erwartungshaltung, die man vor dem Spiel hatte, dann natürlich nicht eingehalten werden konnte.
Also ich persönlich finde nämlich auch, ich habe auch lange darüber nachgedacht, sehe das genauso. Die Stärke ist eben dieser breite Kader, aber das muss er besser dosieren, finde ich tatsächlich. Und das war einer drüber. Von den Namen ist es immer noch eine geile Elf, aber man hätte einfach die Truppe, die da, ich weiß nicht, wie es körperlich ist mit Angeschlagenheit und so weiter und so fort, aber man hätte die Truppe, die da 6-2 gewonnen hat, die hätte man im Flow lassen müssen, mit 1-2 Ausnahmen vielleicht, und es dann mit denen probieren müssen.
Ja, und ich muss leider sagen, bei Gideon Jung, da bin ich dann leider vielleicht zu kritisch, aber ich habe ihn schon die ganze Zeit auf dem Kicker. Es ist für mich ein Spieler, der spätestens in der ersten Liga absolut an seine Grenzen stoßen wird, weil das war wieder so ein amateurhafter Fehler. Ich finde, und ich muss auch sagen, das ist auch vielleicht ein Denkfehler. So bin ich gestern schon wieder ins Spiel gegangen. Der HSV, erster in der Tabelle, steht gut da, breiter Kader, guter Trainer, und habe schon wieder geschielt, ja, wer hat denn das Potenzial für die erste Liga? Und dann kriege ich so ein Spiel vor die Nase, da habe ich mir schon gedacht, so, boah, der ein oder andere Spieler, der hat aber noch gewaltig an sich zu arbeiten, Van Drongelen, Jung zum Beispiel.
Wobei man natürlich da sagen muss, also ich gebe dir recht, gibt auf jeden Fall Spieler, die haben in der ersten Liga echt richtig Schwierigkeiten, aber man muss ja klar sagen, die Philosophie von Bolt-Hacking ist eben ja auch ganz klar kommuniziert, wir wollen nur in der Gegenwart stark sein. Dieses, wir bauen auf und gucken, wie es in der ersten Liga ist, das gibt es ja gar nicht, sondern es geht nur darum, wir wollen jetzt in dieser Saison, und das ist auch das Einzige,
Chapeau,
was
das
Sinn macht,
funktioniert auch.
Wir wollen jetzt aufsteigen und deswegen sind wir auch mit guten Zweitligaspielern am Start. Siehe Sonny Kittel, der jetzt 2 Saisons in Folge der beste Vorlagen- und Vorlagengeber und Torschütze war und der auch dann beim HSV performt. Auch der wird an super Außenverteidigern ja, in der Bundesliga nicht so richtig vorbeikommen.
Aber das macht mich fertig, weil gegen Bielefeld hat man es auch schon gesehen, ne? Dass sobald der Gegner mal ein bisschen überperformt, reicht's nicht mehr.
Also ich zum Beispiel habe gedacht, gestern noch, als dann abends Bielefeld gegen Schalke gespielt hat, wo wir uns ja echt richtig schwer getan haben und sogar noch zufrieden mit dem 1-1 waren. Und als Schalke dann so 3-0 geführt hat nach einer Halbzeit, habe ich gedacht, ja, Halleluja, in Bielefeld.
Und, ja, aber und. Also man darf einfach nicht ans nächste Jahr denken.
Ja, absolut. Also, so ist es.
Das ist halt ein Fehler.
Hat der HSV sich da irgendwie dann noch selbst erarbeitet, dass wir schon ans nächste Jahr denken, weil die Position so gut ist.
Und den Fehler haben wir unter Hannes Wolf auch gemacht und nach 37 Punkten in der Hinrunde schon alles hochgelobt. Trotzdem, wir können ja denken, was wir wollen. Und das ist ja trotzdem legitim. Aber eben zur Verteidigung. Die haben ganz klar gesagt, wir wollen jetzt stark sein und dieses Perspektivische lassen wir jetzt mal außer Acht. Und da machen sie, muss man einfach sagen, einen super Job. Also mindestens ich sag mal, 8,5 von 10 Punkten.
Und ich habe schon mit ganz vielen Leuten gesprochen über dieses Spiel, eben über die beiden Spiele, und alle sagen eben, ey, lieber in der Bundesliga die 3 Punkte mitnehmen als im Pokal. Wenn du jetzt mal siehst, wer im Pokal noch drin ist, eigentlich nur noch Favoriten, brauchst du entweder Losglück für die nächste Runde, aber spätestens in der übernächsten Runde, wenn alles halbwegs normal läuft, ist Stuttgart sang- und klanglos raus.
Und sagt ihr, das ist mir egal, jetzt ist mir Stuttgart völlig egal. Also,
nee, ich meine nur, letztes Jahr haben wir sehr viel Fokus auf den Pokal gelegt. Vielleicht waren das auch entscheidende Prozente, die dann Bulli verloren gegangen sind. Das dieses ist, Jahr wird es eben nicht so sein. Und deswegen bin ich auch, kann ich auch wieder was Positives dran finden.
Das ist genau,
ich hätte die 3 Punkte jetzt nicht umgestellt und den Pokal mitgenommen.
Okay, aber warum nicht einfach beides? Weil ich habe auch schon wieder heute gedacht, was erzähle ich eigentlich im Podcast heute so? Kann man wirklich allen Ernstes behaupten, ja, das ist der Warnschuss zur richtigen Zeit. Weil wenn wir jetzt nochmal Stuttgart geschlagen hätten, könnte man fast einen Fuffi drauf wetten, dass sie dann in Wiesbaden am Sonntag nicht gewinnen. So, ne? Also es ist so, das finde ich, das innere Gefühl. Kann man dann wirklich allen Ernstes sagen, fast gut jetzt rauszufliegen, weil sie jetzt wieder voll fokussiert in Wiesbaden sind? Oder muss man nicht einfach auch mal sagen, ich finde scheiße, dieses, das wäre auch geil gewesen.
Es wäre geil gewesen, aber ich finde dieses, ja, dann sind sie nächstes Spiel besser, das ist so wie, als wenn im Casino fünfmal rot kommt und das nächste Mal muss ja schwarz kommen. So. Ja. Das ist auch schon wieder, wo man denkt, so, ja, die Chance ist wieder 50-50. Und letztes Jahr, muss ich sagen, hätte ich relativ klar gesagt, habe ich wahrscheinlich auch gesagt, dass ich lieber das Pokalmatch gewonnen hätte und die Liga verloren hätte, weil das deichselt man ja schon irgendwie so in der zweiten Liga, wir kommen trotzdem hoch. So.
Ja.
Und dieses Jahr sage ich bloß raus aus der Liga. Ein Glück haben wir das erste Spiel gewonnen gegen Stuttgart und so ein bisschen Scheiß auf den Pokal. Was geht uns bei dem Pokal durch die Lappen? Man muss sagen, wenn wir
700.000 jetzt für die Runde, dann bist jetzt, du schon im Achtelfinale.
Genau, ja, wenn wir jetzt 2-3 Runden weiterkommen, sagen wir 2-3 Millionen. Aber am Ende des Tages, so what? Die kriegt man auch irgendwie anders wieder eingespielt. Hoffentlich.
Gewinnen wir noch nicht, ne?
Und die Gefahr ist halt, dass wenn du halt irgendwie 3 Pokalrunden weitergehst, dann hast du 3-mal eine englische Woche. Und dass 3-mal, dass du das Spiel nach der englischen Woche quasi 3-mal gewinnst, da ist halt auch das Risiko dann ein bisschen geringer, als wenn du halt keine englische Woche hast, also wenn du frei hast. Und am Ende des Tages, wie steigst du auf? Wir werden wahrscheinlich nicht mit 5 Punkten Abstand aufsteigen, sondern halt mit 1 oder 2. Und dann könnten das halt eben, wie du eben schon sagtest, die entscheidenden Punkte sein, die uns dann fehlen, weil wir halt aufgrund des Pokals irgendwie so einen dichten Spielkalender hatten. Und darauf habe ich die Saison überhaupt keinen Bock.
Auf der anderen Seite finde ich jetzt natürlich auch, ist es immer eine geile Möglichkeit, dann alle einzubinden, ne? Und alle auch auf Trab zu halten, dass man immer im Training sagen kann, ja, pass auf, du kriegst deine Spiele, wir haben da schon wieder eine englische Woche und so. Und dann ist jeder noch ein Tick heißer, weil wenn du nicht in der ersten 13, 14 bist, sag ich mal, dann ist es für dich natürlich jetzt völlig beschissen und du siehst so ein bisschen deine Spiele schon davon schwimmen.
Ja, aber finde ich egal. Wir haben jetzt ein ganz glasklares Ziel und das kann man verfolgen, das kannst du in die Kabine hängen und hast nicht Ausrede noch, ja, aber wir könnten die Saison noch durch den Pokal retten. Also die Saison wäre sowieso auch mit der Vize-Pokalmeisterschaft nicht gerettet.
Keiner erinnert sich an den Finalisten im Pokal.
Genau, das ist völlig egal. Und dass wir gewinnen, ist relativ unwahrscheinlich. Also von daher ist es okay, ist aus den Köpfen raus, eine Sorge weniger und voll auf die Liga.
Also gut, dass wir in der Liga gewonnen haben. Schade mit dem Pokal, aber schade mit positiven Einschränkungen. Und das macht uns fast noch, hätten wir jetzt im Pokal gewonnen, glaube ich, hätten wir noch mehr gewarnt vor Wien Wiesbaden. Tabellenletzter Sonntag, das Auswärtsspiel. Jetzt habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl, dass die Jungs da auch wieder Gutmachung betreiben wollen. Dass auch die Jungs, die jetzt wieder reinkommen, zeigen wollen, pass auf Dieter, wenn du uns rausnimmst, genau was wir jetzt auch gesagt haben, wenn du uns rausnimmst, dann gewinnen wir diese Dinger eben auch nicht mehr so leicht. Das heißt, wenn jetzt wieder ein Sonny Kittel drin ist, wenn jetzt die Stammelf in Anführungsstrichen dann wieder am Start ist, die gegen Stuttgart gewonnen hat. Ich glaube, dann sieht dieses Spiel nochmal anders aus und meiner Meinung nach wird Wien Wiesbaden absolut vernichtet.
Glaube ich
auch.
Die
haben gerade so einen kleinen Aufwärtstrend, was auch schon wieder fast gut ist, weil sie dann vielleicht ein bisschen mehr nach vorne spielen.
Es müssen halt alle sich steigern jetzt, ne? Also angefangen bei Fernandes, das hat man im Stadion ganz krass gesehen. Er kann fußballerisch wirklich wenig.
Das hast du gestern, das wollte ich noch sagen, das hast du gestern ja schon in der Gruppe geschrieben. Aber er gilt ja als einer der besten Fußballer so im Zweitliga-Keeper-Business. Ja, aber was erwartest du denn? Wollte ich von dir wissen. Was erwartest du denn bitte von einem Torwart? Was soll er denn machen? Die ganze Zeit Übersteiger oder was?
Nee, dass er den Ball an Mann bringt und seine Abstöße waren immer... Ja,
nenn mir mal einen Keeper, der das macht.
Manuel Neuer.
Ja.
Ja, und jeder andere Erstliga.
Welttorwart.
Pollersbeck hat zum Beispiel auch irgendwie gute Bälle gespielt.
Aber der hat auch richtig beschissene Dinger gekloppt. Ja, aber
Fernandes, er hat nicht ein zum Mann. Und wenn er nach vorne geschlagen hat, dann waren da wirklich 8 Hamburger und in der Mitte ein Stuttgarter und er trifft den Stuttgarter. Das war, also der hat wirklich, er hat zum Haare sträuben, hat er die Abschüsse gemacht.
Ja, aber dann liegt vielleicht kurzen, ja auch am Kopfball- und Zweikampfverhalten der Mittelfeldspieler, wenn die sich nicht vernünftig zum Ball orientieren.
Ja, aber das war so, die kamen gar nicht ran, weil wirklich, er hat den einen Stuttgarter angespielt, wo 10 Meter im Umkreis kein HSV war.
Also aber ich glaube, das wird das Problem gegen Wiesbaden nicht sein. Denn wenn wir da ein Problem haben, dann ist es, wenn Lasogga zu ersetzen. Denn der hat im letzten Spiel gegen Wiesbaden 2 Tore gemacht. Ich erinnere mich noch gut, nicht lang gefackelt, trocken reingeballert, ja, die Dinger im Pokal. Aber ich glaube, Hinterseher wird das auch wuppen.
Wenn Hinterseher spielt, aber wahrscheinlich,
denke ich, ja. Was interessant ist, ist mit Wagnumann, der wahrscheinlich eine Bänderverletzung hat. Das ist der zweite Rechtsverteidiger, der ausfällt nach Jimera. Und jetzt wird die Luft langsam dünn. DJ Khaled ist DJ eingewechselt worden, hat in der genau 60 Sekunden gut gespielt, als er irgendwie so einen Überschall gemacht hat und dann zur Eckfahne abgedüst ist.
Ja.
Und danach wurde er nie wieder gesehen.
Also wahrscheinlich wird es dann wirklich die Variante werden mit einer Reihe auf der Rechtsverteidigerposition. Wir können jetzt einfach mal ein bisschen spekulieren. Leibold anscheinend Pferdelunge, spielt immer durch, wird
ja,
sehr
niemals
gut,
sehr
ausgewechselt,
gut, sehr gut.
Hat keine Verletzungsanfälligkeit. Das ist, also finde ich, fast der beste Transfer von allen.
Ja.
Selbst ein Adrian Fein ist ja auch nur ausgeliehen, aber Leibold, den haben wir erstmal safe. Ja. Der ist nun wirklich auch Bundesliga-tauglich. So
ein Barca-Spieler, ne? Für Guardiola einer.
So ein spielt immer ein
kleiner Außenverteidiger.
Ja, das ist. der macht ganz wenig Fehler, finde ich wirklich. Rick van Drongelen, Gideon Jung, glaube ich, wird dann einfach jetzt erst recht wieder spielen. Dieter braucht ihn in der zweiten Liga, ja, und wird ihm da das Vertrauen aussprechen. Ja, und dann ist es jetzt echt mittlerweile schwierig. Ich glaube, dass Kin Zombi seine Chance genutzt hat.
Ja, fand ich nicht. Ich fand ihn nicht stark. Ich fand ihn ein bisschen behäbig, aber das ist halt so, weil er so sehr kräftig auch ist. Aber ich fand Duziak würde ich auf jeden Fall vor Kin Zombi spielen.
Duziak ist im Moment nach Fein der beste Mittelfeldspieler.
Ja, und da kann das Spiel durch eine Einzelaktion entscheiden.
So
mal den Unterschied.
Tempo auch, ne? Also Tempo, technisch stark. Also für mich, sagen wir mal so, im zentralen Mittelfeld gesetzt sind für mich, für Wiesbaden, Duziak und Adrian Fein. Wer daneben spielt, ist jetzt Lotterie.
Kittel.
Moritz. Ja, Kittel, glaube ich, sehe ich dann wieder jetzt über außen kommt.
Ja.
Harnik auch und, Entschuldigung. Nee, und ich sehe es nämlich wie Stuttgart, die Offensivreihe mit Kittel, Jatta, Harnik. Ich glaube, das Hinterseher im Moment ein bisschen...
Ist Harnik wieder, was hat denn der?
Dran ist. Oberschenkel, Hacking wollte kein Risiko eingehen, okay, aber nichts Dramatisches.
Ja, dann glaube ich auch Jatta, Hinterseher, Harnik und dahinter dann...
Nee, Moment, jetzt sind wir ein bisschen durcheinander.
Vorne.
Und was ist mit Kittel?
Ja, und Kittel, Fein, Duziak.
Okay.
Na gut. Und Hand auf die Bank.
Ey, soll ich euch auch mal eine geile Aufstellung nennen?
Oh, aber ganz schnell.
Ja, okay, ganz schnell.
Hier ist gleich Feierabend.
Vom vorletzten Spiel gegen Wien Wiesbaden 2009. Damals spielte der HSV mit Rost im Tor. Benjamin, Jerome Boateng, Matthijssen und Arogo.
Pokal,
im Mittelfeld mit Tavares, Jarolim, Jansen, unserem jetzigen Präsidenten, und Piet Treuper. Und vorne im Sturm 2 absolute Bomber, Petric und Guerrero. Wow, oh, was eine Truppe, oder?
Unverlierbar.
Liest sich geil. Unverlierbar.
Was war das, Pokal?
Ja, 2-1 Sieg HSV.
2-1,
ja. Ja. Aber die Truppe war gut, muss man sagen.
Ich glaube, wir werden höher gewinnen. Ich glaube, es wird wirklich, also 3 Tore machen wir da Minimum. Und abschließend können wir das eigentlich nochmal ganz kurz mit einer Wette festlegen. Denn für alle, die natürlich sich auch für unser Wettbusiness interessieren.
Oh yeah.
Wir hatten einen ganz heißen Schein im Stadion. Unter anderem auch mit deinem Bruder Gato. Für 20 Euro haben wir 400 gekriegt für einen Doppelpack Kittel.
Clever, weil sobald Hand nicht spielt, schießt er ja auch noch on top die Elfer.
Wobei gestern, ich dachte, Hinterseher wäre Elferschütze Nummer 1. Gestern hat Hand sich das Ding wieder genommen, sicher verwandelt. Also jetzt Hand wieder Elferschütze Nummer 1.
Und die
muss man auch berücksichtigen bei der Torwette.
Quote auf dem HSV, was tippt ihr?
1,70.
Ja, 1,60. 1,6, ja. Aber finde ich immer noch relativ...
Geil, spricht dafür, dass wir gewinnen.
Easy Money. Also da sollte man...
Dieselbe Quote, wo wir hoch reingegangen sind für ja. Wie für einen Aufstieg.
Ja.
Anfang der Saison.
Und kurzer Fact noch, Mangala hat ja sehr gut gespielt gestern und wurde auch, als ausgewechselt worden ist, applaudiert von HSV-Fans, musste einmal die halbe Runde laufen.
Geil.
Und ja, die waren alle sehr, sehr happy und er hat sich auch gefreut, hat die ganze Zeit gewunken und so. Also es war ein Happy End.
Sowas finde ich immer schön, solche ja. kleinen Geschichten. Und ich finde es auch geil, wenn man so Dankbarkeit ehemaligen Spielern ja. gegenüber zeigt. Denn sonst sind die HSV-Fans tatsächlich eher ja. Für Pfiffe bekannt.
Ja,
ne?
Und Flussmann, also wenn Stuttgart jetzt nicht aufsteigen sollte, dann und HSV ja, dann wäre er wieder
die
ein Thema.
Offen. Die Tür ist offen. Er also muss sich erstmal hinten anstellen, aber die Tür ist offen.
Das hat wieder clever gespielt.
Wir melden uns nächste Woche, freuen uns dann hoffentlich über 3 Punkte und sagen danke fürs Zuhören. Ich muss jetzt nämlich los.
Tschüss.
Ciao, ciao.